Rede Lektion, ah ah. Rede Lektion, Rede Lektion, Rede Lektion, Rede Lektion, Rede Lektion, Rede Lektion, Rede Lektion.
Und ZuhörerInnen, ich bin wieder nicht allein in diesem Raum, sondern habe heute eine ganz besondere Person da, nämlich Madita Oeming. Jahrgang 86, Pornowissenschaftlerin. Du forschst nicht nur, du referierst, du dozierst, du diskutierst und publizierst auch aus kulturwissenschaftlicher Sicht. Das heißt, schaffst die Brücke zwischen der Pornoindustrie, der Wissenschaft und dem gesellschaftlichen Diskurs. Man könnte sagen, eigentlich ein Bildungsauftrag, wie man das auch in den öffentlichen Rechtlichen gerne bezeichnet. Willkommen bei Redlektion, es freut mich, dich hier zu haben, Madita.
Hallo, ich freue mich auch, danke dir.
Die erste Frage, die ich dir gleich stellen möchte, ist an dein Buch angelehnt, nämlich Porno, eine unverschämte Analyse. Auf Seite 16 sagtest du, es mangelt an Pornowissen, keineswegs jedoch an Pornowissbegierde. Dann ist meine erste Frage, was sind denn Pornos? Wie würdest du es denn für eine Person beschreiben, die nichts mit Pornos an Hut hat?
Also die Frage, was ist eigentlich Porno, ist tatsächlich ziemlich komplex. Ich bin bis heute noch nicht wirklich auf eine Definition getroffen, die ich finde, die wirklich allumfassend ist. Das wird lange diskutiert, ist auch juristisch nicht wirklich definiert und das nicht ohne Grund, weil es einfach komplex ist. Fängt schon damit an, dass wenn ich jetzt heute von Pornos spreche, dann denken die allermeisten an Videoformate, also an Filme beziehungsweise an kurze Clips. Aber ursprünglich waren Pornos natürlich vor allen Dingen Texte, weil es noch gar keine Filme gab, als der Porno-Begriff aufkam. Und bis heute, also es stand noch lange pornografische Schriften zum Beispiel in den juristischen Texten. Heute sind es Inhalte. Aber wir denken ja eigentlich immer an Bildmaterial. Und auch die Frage, wo fängt Porno an, wo hört Erotik auf, was steht auf der anderen Seite zu Porno? Also ganz oft ist es dann entweder Porno oder Kunst oder ja, also es ist komplex. Für mich sind eigentlich ja so drei Aspekte wichtig. Also es ist eine Inszenierung von Sex und diese Inszenierung, das finde ich eben total wichtig. Es ist für irgendein Publikum gemacht. Also für mich würde bedeuten, dass es immer eine Öffentlichkeit dazu gibt. Und der Sinn und Zweck von Pornografie ist die Erregung. Also etwas, was nicht erregen möchte, würde ich dann auch nicht als Pornografie bezeichnen. Aber genau darin steckt natürlich die Problematik, weil woher weiß ich, wer erregen möchte? Woher weiß ich, ob vielleicht der Werbespot oder so erregen will, den wir gar nicht als pornografisch bezeichnen würden? Also lange Antwort, kurzer Sinn, es ist kompliziert.
Das hat sich gerade auch durch deine Erklärung bzw. Ausführung ergeben. Du meintest, es ist eine Inszenierung, es ist zielgerichtet auf ein Publikum in dem Sinne, mit der Absicht zu erregen. Wobei Erregung, meintest du, Definitionssache ist. Und es gibt ja auch einen Trugschluss von Pornografie, den du ebenfalls in deinem Buch ansprichst, nämlich, dass das schon immer da wäre. Jedoch hast du dem entgegengestellt, dass es eine Erfindung der Moderne ist, aber heutzutage das doch mit mehr, würde man sagen, Zensur eingeht als früher. Und dein Buch ist auch dementsprechend ein politischer Akt. Du hast ja bewusst den Begriff gewählt. Warum? Warum, wenn man auch bedenkt, dass bestimmte Wörter wie Pornos oder auch Sex, wenn ich jetzt ausgeschrieben hätte, hätte ich das wie Ex-Eier auf Englisch schreiben müssen.
Das stimmt. Ja, also wie du schon sagtest, Pornos gibt es eben nicht schon immer. Was es schon immer gibt, sind Darstellungen von Sex in verschiedenster Form, von der Höhlenmalerei über die Fotografie, eben über die Literatur. Aber der Porno-Begriff ist erst im 19. Jahrhundert entstanden und das nicht ohne Grund, weil ab da auch die Idee aufkam, dass das irgendwie gefährlich wäre. Also der Porno-Begriff war von Anfang an besetzt mit Bedrohlichkeit, Gefahr, mit verschiedensten Ängsten. Und zwar war das der Moment, in dem so die Massenmedien erfunden wurden, also mit der Industrialisierung, Buchdruck etc., weil einfach mehr Menschen diese Inhalte gesehen haben und da die Sorge war, oh Gott, können die das verarbeiten? So, wir müssen bestimmte Menschen, vor allen Dingen Frauen und Jugendliche, die unmündigen Menschen in der Geschichte, um das mal so zynisch auszudrücken, davor schützen. Und so kam es zu diesem Begriff, deswegen steckt in dem Konzept Pornografie schon die Zensur drin, diese Idee, das irgendwie verstecken zu müssen. Und das hat sich natürlich bis heute irgendwo wieder aufgelockert, aber ein Stück weit eben auch noch nicht. Und das versuche ich auch im Buch immer wieder zu zeigen, wie wir da eben noch diesen ganzen historischen Ballast mit uns rumtragen, was dieses Thema anbelangt. Und mir war es jetzt einfach wichtig, deswegen steht auch so dick und fett in leuchtenden Lettern Porno auf meinem Buch, weil ich mich da eben nicht zensieren wollte. Also es gibt Kontexte, in denen ich das muss, also auch auf Instagram oder so benutze ich auch elendige Emojis, wenn ich Porno schreibe, weil ich einfach nicht gelöscht werden möchte, aber es tut mir jedes Mal weh. Und bei meinem eigenen Buch war mir das einfach wichtig, das draufzuschreiben, worum es auch geht und wirklich zu sagen, nee, also ich kann es jetzt nicht irgendwie hier umschreiben, nur damit ich nicht auf Google, Amazon und sonst was irgendwie auf der Blacklist lande. Das wäre so entgegen aller Arbeit, die ich leisten möchte und hoffentlich leiste. Deswegen heißt es Porno, es steht groß und breit drauf und ich hoffe sehr, dass ja, dadurch, dass es in der U-Bahn gelesen wird oder im Café, dass es auch einfach nochmal mehr in den öffentlichen Raum getragen wird. Und dass auch diese Scham überwunden wird. Also ich weiß, dass schon mit diesem Buch in der Öffentlichkeit zu sitzen, Scham verbunden sein kann. Dass einfach jemand sieht, ich lese das, da steht groß Porno drauf. Und gerade deshalb war es mir aber wichtig, um auch daran irgendwie zu arbeiten und das im besten Falle im Kleinsten zu überwinden, um es dann irgendwann im Großen zu überwinden.
Du nennst quasi das Kind bei Namen und du sagst ja auch, dass nichts an sich pornografisch ist, sondern wir machen es dazu. Und das hat mich direkt an eine Frau erinnert, nämlich Simone de Beauvoir, die sagte, on n'est pas femme, on le devient. Das heißt, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird es. Und da diese mentale Brücke zur Pornografie, dass am Ende des Tages ist es ja ein natürlicher Akt, der festgehalten wird in Medienform. Und würdest du das unterschreiben, dass wir Pornos ebenfalls Macht geben, wie entnehmen können, weil es auch ein Konstrukt quasi ist, ob es dann eben negativ ist oder verpönt oder obszön oder im anderen Fall auch etwas Positives ist?
Absolut. Und etwas Positives, was Negatives oder vielleicht auch einfach was Wirkungsloses. Also ich finde das interessant in der Diskussion darüber, was Pornos mit uns machen, dass oft die Idee, dass sie einfach nichts mit uns machen, außer uns zu erregen, so völlig ausgeschlossen scheint. Also die Idee von dieser krassen Wirkmächtigkeit von Medien, die sich halt auch wirklich seit dem 19. Jahrhundert eigentlich durch die Mediengeschichte zieht. Jedes neue Medium war immer, oh Gott, Die Fotos, die klauen unsere Seele und der Kinofilm, der klaut uns die Fantasie und die Musik zerstört uns sowieso alle. Also so diese Idee, die ist schon so alt und die können wir immer wieder beobachten und mit dem Internet natürlich nochmal in besonderem Maße, ob das jetzt Computerspiele sind oder TikTok oder andere soziale Medien oder eben auch Porno. Und natürlich ist diese Macht etwas, was wir dem Medium dann auch geben, einerseits über den Diskurs, also darüber, dass wir einfach Panik verbreiten und das aufladen mit eben Effekten, die es gar nicht hat, mit Sorgen, die vielleicht nicht berechtigt sind. Also das sehe ich durchaus so und natürlich auch einfach schon in der Sprache, also dass wir es überhaupt Porno nennen, dass wir dafür ein anderes Wort gefunden haben. Und Porno dient ja wirklich ganz häufig also im Buch mache ich den Vergleich zum Kunstbegriff, weil der auch so konstruiert ist und der Kunstbegriff in der Regel immer eine Aufwertung ist, also es ist ja Kunst und der Porno ist halt immer die Abwertung, also so, Gott, sag mal, es ist doch schon Porno. Damit will man eigentlich sagen, das ist problematisch, das ist irgendwie obszön, falsch, gehört hier nicht hin, ist eben gefährlich. Und ja, da glaube ich, müssen wir halt irgendwie ganz vorne nochmal anfangen und die Dinge wieder aufkrempeln und verändern, damit wir einen konstruktiven Umgang damit finden, weil es halt einfach Fakt ist, dass Porno Alltagskultur ist, dass das jeden Tag von Millionen von Menschen genutzt wird und wir das einfach nicht ausblenden können.
Du sprachst gerade davon, dass Millionen von Menschen Pornos konsumieren und auch eher in verschlossenen Räumen darüber sprechen, wie eben durch die Scham, die damit einhergeht. Wer konsumiert denn hauptsächlich Pornos und in welcher Form werden sie konsumiert? Ganz mal von den Uhrzeiten und was für Pornos schauen denn die Konsumierenden regelmäßig an?
Ja, also wer schaut, meine Ad-hoc-Antwort ist immer irgendwie alle zu sagen. Also es gibt tatsächlich, man muss sagen, auf Deutschland bezogen gibt es immer wenige aktuelle Daten zu diesem Thema, aber die aktuellste bevölkerungsrepräsentative Umfrage, da kam es zu dem Ergebnis, dass 95% aller Männer und ich glaube 80% aller Frauen, 60% aller Jugendlichen zumindest schon einmal einen Porno gesehen haben. Das ist natürlich nochmal was anderes, wenn wir sagen, ich habe das einmal gesehen oder das ist wirklich regelmäßiger Teil meines Medienkonsums oder auch meiner Masturbationspraxis. Aber nichtsdestotrotz sind es hohe Zahlen, die auch gewissermaßen, also diese Genderlücke, die sich da zwischen Männern und Frauen zeigt, die bestätigt sich immer wieder. Unter Jugendlichen ist die ganz besonders stark. Also kein Sexualverhalten ist dermaßen drastisch gegendert wie Pornokonsum unter Jugendlichen, was ich auffällig finde. Aber auch unter Erwachsenen sieht man da noch eine Lücke. Nichtsdestotrotz gucken Frauen Pornos. Also es wird oft so darüber gesprochen, als wäre das wirklich so ein rein männliches, eine rein männliche Beschäftigung, rein männliches Publikum. Das stimmt einfach nicht. Selbst Seiten wie Pornhub, sage ich jetzt mal, die wirklich absolutes, ja, Mainstream-Porno-Publikum ansprechen, die geben an, dass circa 30% im Durchschnitt ein weibliches Publikum sind. Das heißt, es ist auch ein wachsender Markt an pornoguckenden Frauen. Was sie gucken, auch da gibt es leider wenig wirklich belastbare Daten zu. Deswegen verfallen verschiedenste wissenschaftliche Texte und auch ich immer wieder auf Angaben von Pornhub, die jedes Jahr, sag ich mal, so das Klickverhalten ihrer UserInnen analysieren und veröffentlichen. Mhm. Da muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht mit umgehen. Das sind jetzt keine repräsentativen Studien, die da durchgeführt wurden, sind. Nichtsdestotrotz kann man davon Trends ablesen. Und also ich habe im Buch die 10 häufigsten Kategorien analysiert, die besonders beliebt sind. So der Evergreen seit eh und je ist Lesbian, also lesbischer Porno. Wobei ich es immer wichtig finde, dazu zu sagen, dass das eigentlich wenig mit lesbischem Sex zu tun hat. Also meistens sind das heterosexuelle Frauen, die für heterosexuelle Männer die Fantasie von Sex zwischen Frauen inszenieren. Und ja, dementsprechend, also weil das dann manchmal auch so verstanden wird als queere Repräsentation und als so sehr fortschrittlich gelesen wird, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja.
Du, jetzt, um bei den Lesbian-Porn stehen zu bleiben, aber auch Transgender-Porn hattest du angesprochen, dass Männer quasi ihre homoerotischen Fantasien ausleben können, aber durch das Vermarkten von Transgender-Porn, besonders von straight, also übermäßig, wird ja quasi diese Scham weggenommen oder das Stigma, eben schwul zu sein. Und das, damit kommen wir auch auf das Thema Male Gaze, was du ja auch angesprochen hast, von Laura Mulvey. Ich glaube, 1975 war es. Und da hast du von, man könnte sagen, einer dreifältigen Beobachtung eines dreifältigen Anschauens gesprochen, nämlich der Blick der Kamera, der Blick der ProtagonistInnen und der Blick des Publikums. Und dass dieser Akt, wie wir Pornos eben betrachten, männlich aktiv ist und der Akt des Angeschautwerdens weiblich passiv ist. Wie kann man das einfacher runterbrechen, was das genau bedeutet? Weil du sprichst gerade eben wegen diesem Stigma, dass Frauen sich auch nicht trauen, auch zu sagen, dass sie Pornos schauen. Das habe ich auch schon erlebt, dass sie ja leise sind. Und dann ist der Schock von Männern immer groß, wenn eine Frau sagt, oh, ich habe gelernt, Blowjobs zu geben, weil ich schwulen Pornos angeguckt habe. Und Männer denken sich so, was? Oh mein Gott, nein. Dabei ist es doch naheliegend.
Ja. Ja und nein. Also ist ein schönes Beispiel, weil ich das auch immer witzig finde, weil Schwulenpornografie eben sehr beliebt ist unter Heterofrauen und das Heteromänner mal total irritiert. Und wenn man sie fragt, was sie gerne gucken, sagen sie, Lesbenporno natürlich. Ich finde das so total einleuchtend. Und da kann man sehr schön sehen, wie unterschiedlich wir erstmal überhaupt männliche und weibliche Sexualität stereotypisch aufgeladen haben. Also überhaupt die Idee, dass Frauen masturbieren einfach so zur Triebabfuhr, dass sie irgendwelche Fantasien haben, die nichts mit Fortpflanzung und Romantik zu tun haben. Mhm. So, an dem Punkt sind wir halt leider noch. Es klingt so absurd, aber irgendwo sind wir immer noch an diesem Punkt. Auch wenn wir es lustig finden, wenn wir es so aussprechen, ist das Endergebnis von dieser Denkweise halt trotzdem noch Teil unserer Kultur. Und dann aber eben auch die Fetischisierung von Sex zwischen Frauen. Das ist so selbstverständlich in unserer Gesellschaft, in Anführungszeichen. Während das Fetischisieren von Männerkörpern und dann eben auch von schwulem Sex, von Sex zwischen Männern, überhaupt nicht normalisiert ist und deswegen dafür auch kein richtiges Konzept existiert. Jetzt bin ich gerade vom Faden abgekommen, männlicher Blick, genau. Also Laura Mulvey hat das ja für die Filmwissenschaft, also jetzt gar nicht in Bezug auf Porno, sondern auf Film allgemein entwickelt, dieses Konzept. Zu dieser Zeit war das auch bahnbrechend und wichtig, um quasi zu verstehen, Frauen sind Figuren, die, und das gilt in Literatur ähnlich, aber eben auch im Film, eigentlich immer nur als Konzepte eines männlichen Blicks auftreten. Also sie sind nur das angeguckte Objekt. Ich sag mal, mittlerweile, 2023, finde ich das Konzept ein bisschen überholt aus verschiedenen Gründen. Erst ist es sehr heteronormativ, also die Idee, dass der männliche Blick immer ein heterosexueller ist, der dann immer eben den weiblichen Körper sexuell anguckt. Und zum anderen auch diese Lesart als immer passiv, dass das angeguckt werden immer passiv ist. Ich verstehe schon, wo der Gedanke herkommt, aber ich denke, dass wir uns grundsätzlich keinen Gefallen damit tun, in diesem Narrativ hängen zu bleiben, dass Frauen auch beim Sex immer passiv sind. Also diese Idee von Frauen als Objekt, das ist so fest verankert und ganz häufig können Menschen überhaupt nicht erklären, was jetzt die Objekthaftigkeit der Frau in dieser Szene ausmachen soll im Vergleich zur Objekthaftigkeit des Mannes. Also wenn ich jetzt einen Pornofilm sehe, dann sind halt einfach alle Objekte, weil ich bin die Person, die das anguckt und die inszenieren was für die Kamera. Und dass wir so stark Frauen dann als Objekt und als angeguckt lesen und die Männerkörper eben nicht, das hat für mich halt mehr mit unserer kulturellen Brille zu tun, als das mit der Brille des Pornofilms zu tun hat. Ja. Nichtsdestotrotz, du hast ja gefragt, wie ich es einfacher runterbrechen kann. Ja. Und da würde ich einfach sagen, dass es im Kern darum geht, dass Pornos sehr lange von Männern, für Männer, und damit meine ich weiße, hetero, cis-Männer, gemacht worden sind. Und dass deswegen eben vor allen Dingen ihre Perspektiven eingeflossen sind und auch ihre vermeintlichen Fantasien. Weswegen ich das gerade beim Porno auch schwierig finde, ist, weil da auch die Idee drin steckt, dass Männer wollen X sehen und Frauen wollen Y sehen. So, ne? Also das ist halt auch wieder so eine total sexistische Sichtweise und etwas, was den männlichen Blick befriedigen soll, kann dann halt auch aus Versehen den weiblichen Blick, den es natürlich genauso wenig universell gibt, ansprechen. Und deswegen finde ich das alles wesentlich komplizierter, als nur zu sagen, ja, es ist der männliche Blick und deswegen ist das problematisch und deswegen müssen wir Pornos abschaffen. So. Mhm.
Es gibt quasi Nuancen bei dem Ganzen. Ich sehe auch Projektionsflächen bei Pornos, um vom Gender noch weiter intersektional zu gehen, in Race. Das heißt, Kategorien, die Fetischisierungen widerspiegeln, das geht von BBC bis zu Breeding, Black, Interracial oder auch asiatische Frauen, die verniedlicht oder verkindlicht werden, wo dann sich mir die Frage stellt, wo fängt dann die Ethik an, wo hört die Ethik auf? Weil ein Stück weit, ja, natürlich hat man Vorstellungen und Fantasien, aber ab wann machen wir Menschen zu Objekten, was ihnen auch im gesellschaftlichen Kontext dann schadet? Also wie sehr überträgt sich das, was man im geschlossenen Raum gerne konsumiert, dann auch auf unser Denken und dann auch auf die wahren Menschen, denen wir damit diesen Vorurteilen begegnen? Wie würdest du das denn einschätzen?
Total schwierige Frage. Also ich finde es tatsächlich schwer zu sagen, wo die Grenze liegt im Sinne von, darf ich mir das nicht angucken? Also ich habe zum Beispiel, ich mache ja auch Seminare zu dem Thema an Unis und wir hatten eine Seminarsitzung, ich mache dann auch immer eine eben zu Race, da haben wir uns eine Seite angeguckt, die heißt blacked.com, also in dem Namen steckt schon diese Idee von weiße Frauen haben Sex mit einem schwarzen Mann und sind dann, also das hat fast was von so einer Brandmarkung, also blacked ist ja dann quasi wie so ein aktives Verb, also etwas, was mit dir passiert durch den Sex mit einem schwarzen Mann. Und diese Filme sind eben wirklich, also auch vom Aufbau, man sieht immer eine weiße Frau, die davon träumt, irgendwann mal Sex mit einem schwarzen Mann zu haben und dann sieht man eben, wie sie Sex mit einem schwarzen Mann hat, der wirklich nur besteht aus einem überdurchschnittlich großen Penis. Meistens sieht man nicht mehr die Gesichter und dann wirklich noch jedes Race-Stereotyp von Basketballer über Rapper und so mit eingebracht. Und wir haben uns einige dieser Szenen im Seminar angeguckt und eben analysiert, inwiefern das rassistische Bilder sind, wie das rassistische Stereotype reproduziert. Und das war, also es ist jedes Mal eine herausfordernde Sitzung für mich, das zu unterrichten. Erstens, weil ich mich als weiße Frau nicht in der Position fühle, darüber zu sprechen im Sinne von, hier ist es okay, hier ist es nicht mehr okay. Also da fühle ich mich sicherer, wenn ich jetzt über Sexismus spreche und wir über ja, Inszenierung von zum Beispiel unterwürfigen Frauen sprechen. Da kann ich einfach nochmal aus einer anderen Position heraus sprechen. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass dann am Ende in den Bewertungen des Seminars eine Studentin gesagt hat, also sie hat es auf Englisch geschrieben, sie hat geschrieben, I felt shamed for watching this kind of porn. Also ich habe mich beschämt gefühlt, dass ich gerne Pornos mit schwarzen Männern gucke. Und das hat mich vor so eine krasse Herausforderung gestellt, weil das ist natürlich nicht das Gefühl, das ich bei meinen Studierenden auslösen möchte. Mir geht es ja genau um das Gegenteil. Und trotzdem wollte ich die kritische Analyse mit ihnen begehen. Mhm. Und diesen schmalen Grat zu finden, den finde ich wahnsinnig schwierig. Ich habe dann noch lange mit ihr gesprochen. Sie ist echt in meine Sprechstunde gekommen. Wir haben richtig ausführlich darüber gesprochen, was ich echt mutig von ihr fand. Also quasi für sich selbst beantworten zu können, sind das rassistische Fantasien, die ich da gerade bediene, oder erregt mich das, weil es so im Zwiespalt mit meinen eigenen Werten ist? Das geht mir bei vielen anderen Dingen auch so. Finde ich ultra komplex. Mhm. Und ich merke, dass ich das Thema Rassismus quasi strenger bewerte als andere Fantasieszenarien. Und ich denke, das liegt aber nicht nur an meiner eigenen Position als weiße Person, sondern auch daran, den Punkt, den du nämlich gerade angesprochen hast, des Übertragens. Also, dass mir so häufig zum Beispiel schwarze Männer erzählen, dass mit der Erwartungshaltung an sie herangetreten wird, einen überdurchschnittlich großen Penis zu haben. Und dass ich auch da wieder denke, die Diskrepanz zwischen dem Rassismus in Pornos und dem Rassismus, der jeden Tag auf der Straße passiert, die ist leider klein oder nicht vorhanden. Und da sind wir, denke ich, in der feministischen Bewegung tatsächlich schon weiter. Also das Verhalten, was ich oft in Pornos sehe, ich sage jetzt mal der übergriffige Arzt oder sowas, ich will nicht sagen, dass es keinen übergriffigen Ärzte mehr gibt, aber das ist gesellschaftlich schon eindeutig nicht mehr okay. Also das ist sozial nicht akzeptiert, sich so zu verhalten, während Alltagsrassismus noch dermaßen verbreitet ist, dass ich mir mehr Gedanken darüber mache, ob Menschen diese Brücke geschlagen kriegen. Aber, sorry, ich hole gerade mega aus, aber es ist
nein, genau, das wollen wir.
wichtig finde ich halt trotzdem immer wieder zu sagen, der Porno hat sich das nicht ausgedacht und wenn es im Porno nicht mehr zu sehen ist, dann wird es nicht verschwinden. Also auch dieses Stereotyp zum Beispiel von dem hypersexuellen schwarzen Mann, das ist so ein altes Bild und das ist wirklich, das ist noch ein Überbleibsel aus dem Kolonialismus, das ist in so viel Literatur, in so vielen Filmen, in so viel, das ist wirklich eingeschrieben in westliche Kultur, diesen merkwürdig fetischisierenden Blick auf das vermeintlich Fremde, das so lustbesetzt und angstbesetzt ist, das schreiben Pornos einfach weiter. Deswegen ist es nicht egal, also deswegen kann man nicht sagen, naja, das gibt es eh schon immer. Aber ich merke auch da, dass die Unterhaltung dann oft so in, wir müssen die Inhalte verbieten, aber ja, dann ist der Rassismus aber nicht weg. So, also stattdessen müssen wir halt dran schrauben, an der gesellschaftlichen Bewegung zu arbeiten, dass einfach diese Bilder verschwinden, dass die überschrieben werden mit anderen. Ja, aber auch da gibt es natürlich nochmal große Unterschiede zwischen einer Seite wie black.com, die ich wirklich als problematisch einstufen würde, auch einfach, weil ja, ein weißer Mann Profit macht irgendwie auf Kosten von schwarzen Männern an ein weißes Publikum. Aber am wichtigsten finde ich halt eigentlich immer wieder die Frage, warum erregt mich das? Also das ist das, worauf ich immer wieder hin zurückgehen würde. Warum erregt mich das? Kann ich das mit mir vereinbaren? Und klar, also ich sag mal, die rassistische Person, die davon erregt wird, wird nicht sagen, ich denke, ich werde davon erregt, weil ich rassistisch bin. So. Ja. Also in den Reflexionsprozess kann man ja dann nicht gehen. Und da wir alle rassistisch sozialisiert sind in Europa, es ist einfach sau schwierig.
Es existiert leider auch nicht im luftleeren Raum, denn wenn ich Gespräche hatte, sei es während dem Studium, auch Kulturwissenschaften, Literaturwissenschaften, stelle ich halt andere Fragen. Ich stelle die Fragen kritischer, weil ich oft merke, wenn es halt weiß, cis-heteronormative Räume sind, dann stellen die lauwarme Fragen. Aber ich frage diese Warum-Fragen und für Leute wird das sehr unangenehm, weil sie mögen es dann nur, wenn die Machtdynamik, wenn eine Machtdynamik gegeben ist. Eine mächtige weiße Frau und der Schwarzmann ist submissiv, kommt dann als Handwerker oder Basketball etc. und sie hat ihre Fantasie und ist vergeben und er ist dieser exotische Seitensprung. Mit dem Black, das ist eigentlich ja, wie du gesagt hast, die Kolonialzeit. Weiße Frauen haben schwarze Männer als ihre sexuellen Objekte missbraucht und diese konnten nichts dagegen machen. Und dann gehen sie zurück und es war so, du vergreifst dich an den schwarzen Frauen, also machen wir das jetzt mit den schwarzen Männern. Und dann ist auch die Frage, hättest du über das Porno hinaus auch Interesse an den jeweiligen Personen? Oder ist es dann nur im Porno? Weil die sind ja anonym da. Das heißt, alles, was du machst, sind physische Komponenten, was auch mit einer Fetischisierung und mit Machtverhältnis einhergeht. Und was ich auch oft gehört habe, war es auch zum Trotz. So aus einer konservativen Familie, das wird nicht geduldet, wenn es dunkler als Kaffeefarben ist. Das wird da oft als Metapher benutzt, ja, ich möchte meine Kinder in dem Hautton, dann ist es so, ich gehe gegen meine Eltern und das löste mir eine Erregung aus, ne, gegen mein Entourage. Und das, wenn man diese Fragen halt stellt und dann wirklich auf den Zahn fühlt, dann merken Leute oft mal, oh, das Individuum interessiert mich nicht, sondern ich will meine Fantasien befriedigen, weil ich da zum ersten Mal vielleicht loslassen und freilassen kann. Und da sollte dann vielleicht das einsetzen, die Frage nach Scham oder warum. Und nicht dieses Zentrieren von, ich fühle mich schlecht, dass ich es angucke. Es geht nicht um dich. Du bist nicht wichtig in dem Diskurs, sondern es geht darum, dass du das nicht nur anguckst, sondern auch rausgehst und eben an schwarze Männer herantrittst. Und leider werden wir als besonders dark-skin-schwarze Männer schon jung erwachsen gemacht. Das heißt, schon mit 13, 14 gibt es dann eben 20-jährige, 25-jährige, 40-jährige Frauen, die schon mit diesen Stereotypen auf einen zukommen. Oh, du hast breite Arme, du bist trainiert. Stimmt es das? Und bei schwarzen Mädels, Teenagern ist es genauso. Und da fängt das Problem an, dass es nicht nur bei Pornos existiert, sondern dort aufhört, sondern weitergetragen wird. Und da kann man sich ja auch fragen, wird dann gesagt, ja, schaut doch einfach feministische Pornos. Aber die hast du dann auch nicht einfach so übernommen als Alternative, sondern dann auch ein Stück weit kritisiert, nämlich, dass feministisch nicht unbedingt gleich fair bedeutet. Was meintest du mit diesem Satz?
Nur noch ganz kurz als Anhang zu dem letzten Thema. Total. Und ich will nur noch mal bestärken, dass all die Fragen, die du gerade aufgeworfen hast und die Sachen, die, über die wir sprechen, die sind halt die viel schwierigere Unterhaltung, als zu sagen, Pornos sind böse, Pornos zeigen rassistische Bilder, wir müssen Pornos verbieten, Punkt. So, ne? Und das ist so viel unangenehmer, an diese Stellen zu gehen und sich das auch wirklich zu fragen. Und auch, was du gerade gesagt hast mit der Abgrenzung von den Eltern und so, ne, das finde ich so interessant, weil das ist ja in dem Sinne nicht rassistisch motiviert. Also wenn ich mich von meinen Eltern abgrenzen möchte und deswegen alles mache, was meine Eltern nicht möchten, und dazu gehört das, dann ist das ja nicht in dem Sinne rassistisch motiviert, sondern psychologisch. Aber es ist natürlich von meinen Eltern rassistisch gedacht, dass es für sie etwas ist, was sie stört. So, ne? Und das nicht zu hinterfragen, ist das Problem. Aber ja, ich finde einfach, bei sexuellen Fantasien kommt diese Schippe Komplexität obendrauf gegenüber allen anderen Medientexten, dass eben die Bilder so häufig im Widerspruch mit unseren Werten sind. Weißt du? Also ich finde, das macht die Beurteilung ein bisschen schwieriger, als bei anderen Medientexten, Serien, Filmen etc., weil eben die Erregung durch das Falsche und Verbotene passiert. Also es gibt so viele Filme, auf die ich körperlich anspringe, wo ich sage, so möchte ich nicht behandelt werden, so möchte ich mit niemandem sprechen oder so möchte ich auch niemanden behandeln. Also auch wenn man jetzt das ganze BDSM-Genre oder wenn du jetzt so dich durch Femdom, also so weibliche Dominanz durchklickst, weißt du, da gibt es ja auch ganz viel so verbale Erniedrigung zum Beispiel, so, ne? So möchtest du ja in der Regel auch nicht behandelt werden. In der Realität kannst trotzdem davon erregt werden. Das heißt, da müsste man auch nochmal unterscheiden, was macht es zum Beispiel mit schwarzen Personen oder People of Color, solche Inhalte zu sehen. Das wäre für mich nochmal eine ganz andere Perspektive und etwas, was ich auch niemandem absprechen wollen würde, davon erregt zu werden, genauso wie ich von Rape Play oder anderen Szenen erregt werde. Aber das ist nochmal eine komplexe Schublade zu dem Thema. Aber apropos Rape Play, feministischer Porno. Auch das ist ein schwieriges Thema, einfach weil die große Frage dahinter steht, was ist Feminismus? Was sind die Ziele von Feminismus?
Ja.
Das ist ja so ein kontroverses Thema in sich und einfach eine Bewegung mit vielen Strömungen. Aber was ich schwierig finde im aktuellen Diskurs in den letzten Jahren und auch eigentlich schon in der feministischen Bewegung von Anfang an, ist, dass es ganz häufig um die Bilder geht und nicht um die Machart. Also, dass ich dann höre, feministischer Porno ist irgendwie, hat eine hochwertigere Produktionswerte. Also im Sinne von, das ist jetzt ein sehr englisches Wort, was ich auf Deutsch gesagt habe, im Sinne von, das ist ein großes Budget, das ist ein gutes Szenenbild, Haare, Make-up ist professionell gemacht, gut ausgeleuchtet, weißt du, so diese Dinge, mit der man sonst so filmische Qualität oder dass man sagt, da war irgendwie eine tolle Erzählung als Rahmen gesponnen. Und all das hat für mich halt wirklich gar nichts mit Feminismus zu tun. Also dadurch, dass ein Film gut ausgeleuchtet ist oder in Schwarz-Weiß gedreht ist oder irgendein Zitat vorne angestellt ist oder schöne Musik im Hintergrund läuft, wird der Film nicht feministischer. Und das finde ich eine gefährliche Vermischung, die ich da gerade sehe. Plus, es halt auch häufig dazu dient, am Ende wieder Gender-Stereotype zu verstärken, im Sinne von feministischer Porno wird dann als Frauenporno oder als frauenfreundlicher Porno, und auch das ist für mich so ein totales Missverständnis von Feminismus, bezeichnet und eben die Idee verfolgt, Frauen wollen dies und jenes sehen. Und zwar eine tolle Storyline, echte Chemie. Ja, sowieso, das Wort echt fällt total oft und damit habe ich auch meine Probleme, weil Pornos sind eben eine Inszenierung. Ich habe es eben gesagt, dass ich das so ein wichtiges Element finde. Und zu sagen, ich will da echte Lust sehen, finde ich, ist so ein unsinniges Verständnis von Medien. Also klar kann da auch echte Lust zu sehen sein und klar gibt es Amateurpornografie, bei der sich manchmal dann tatsächlich irgendwie Menschen, die auch Privatsex miteinander haben, privat filmen und das dann hochladen. Aber als Anspruch daran finde ich das total verdreht. Also das Wichtige ist die Einvernehmlichkeit. Aber das heißt nicht, dass eine Pornodarstellerin keinen Orgasmus faken darf. Also das finde ich einen ganz merkwürdigen Anspruch an Pornos.
Es sind am Ende des Tages ein Darsteller, steckt ja schon ein Stück weit Inszenierung. Aber ich glaube, wenn wir das Wort ersetzen würden, und im Deutschen kann man sehr viel mit Synonymen arbeiten, Pornoschauspieler, Pornoschauspielerin, da würde das eine ganz andere Konnotation bekommen. Da würde ja niemand denken, klar, das sind ja SchauspielerInnen. Natürlich performen sie gerade in einem gewissen Zeitabstand verschiedene Positionen, gehen durch Szenen durch und haben, was kann man sagen, Intimitätscoach, die da daneben sitzen. Und das zeigt vielleicht auch, dass wir vielleicht auch zu viel Hoffnung am Pornos haben, was wir in unserem privaten Leben eigentlich klären sollten. Warum wir das über Pornos abhandeln wollen, wenn wir es authentisch haben wollen, dann natürlich, immer wichtig, Einvernehmlichkeit oder zu Englisch Consent mit den jeweiligen Personen, die wir es haben wollen. Und könnte man Porno trotzdem auch als Möglichkeit sehen, sich zu erkunden? Ich meine, ich komme zum Beispiel aus einer Kultur kamerunischen, aber es ist auch in West- und Zentralafrika, wo über Sex nicht gesprochen wird, aber über den Nachwuchs. Und der soll entstehen. Das heißt, wir reden nicht darüber, aber gleichzeitig ist Sex konstant Thema. Jungen Mädchen, zieh dich nicht so an, mach dieses nicht. Als Junge, oh, du bist ja ein Stecher, du bist sehr, sehr robust, du bist ein Frauenheld. Aber wie man Liebe oder Romantik umgeht, eine Beziehung führt, das ist eher zweit- oder sogar drittrangig. Und auf einmal musst du Papa sein oder Mutter. Deswegen ist da die Frage, wie sehr können wir den Pornos überhaupt vielleicht als bildende Instanz sehen, deiner Meinung nach?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist nicht die Aufgabe von Pornos. Pornos sind ein Unterhaltungsmedium und die sind da, um uns zu erregen. Und sie sollten keinen Bildungsauftrag, du hast das Wort eben benutzt. Ich habe einen Bildungsauftrag, das ist okay. Pornos sollten keinen Bildungsauftrag haben. Das heißt nicht, dass wir nichts aus ihnen lernen können. Also natürlich können die trotzdem Inspirationsquelle sein, auch Identifikationsfläche. Also gerade in so vielen queeren Lebensläufen haben Pornos eine wichtige Rolle gespielt, um irgendwie überhaupt einmal zu verstehen, wie funktioniert, was weiß ich, Sex zwischen Männern, was gibt es für Stellungen, wie sieht das aus? Oder auch einfach zu schauen, was macht mein Körper, wenn ich das angucke, so wie reagiere ich da drauf? Also so ein Austesten auf dem Bildschirm von Dingen, die man nicht auslebt oder noch nicht auslebt. Also ich will nicht sagen, dass wir nichts aus Pornos lernen können, aber es sollte nicht ihre Aufgabe sein. Und das ist so ein Problem, was ich im Moment sehe, dass sie halt in diese Aufgabe gezwängt werden, weil wir es als Gesellschaft, Staat etc. nicht auf die Reihe bekommen, vernünftige sexuelle Bildung zu leisten. So. Und diesen Vorwurf würde ich aber eben eher an das Bildungssystem als an Pornos formulieren. Also wenn wir dann sagen, Pornos müssen zeigen, wie man sich ja verhütet und Pornos müssen zeigen, wie man Einvernehmlichkeit einholt, wie man Grenzen verhandelt etc., müssen sie nicht. Also das ist so, wie wenn ich sagen würde, in The Fast and the Furious wurde gar nicht gesagt, wie ich mich anschnalle und wie ich Schulterblick mache und wie ich irgendwie so an den Planeten denke beim Tanken. Weißt du, was ich meine? Also so, es ist einfach nicht die Aufgabe von solchen Filmen. Das sind Unterhaltungsmedien, die uns unterhalten und die übertreiben, die uns ja auch gerade aus dem unrealistischen Leben, also deswegen gucken wir ja diese Sachen gerne. So, Pornos sind Actionfilme, das kann man immer nur wieder betonen. Das sind keine Dokumentationen, das sind keine Aufklärungsfilme. Und es gibt natürlich Pornos, die sich das sehr zu Herzen nehmen, gerade auch in der feministischen Pornobewegung, die dann eben, also so in den 80ern gab es ganz viele Guide to Fisting oder Guide to Squirting oder das Anal Handbook oder so. Also, dass man quasi versucht hat, dass Feministinnen untereinander sich ja Sexpraktiken versucht haben beizubringen in einem pornografischen Format. Und das finde ich tolle Projekte. Also ich will da gar nichts gegen sagen. Nur wir können es nicht von ihnen verlangen. Und ja, es ist einfach wirklich, in der sexuellen Bildung hat sich leider in den letzten 50 Jahren unglaublich wenig getan. Also das kreist immer noch um Krankheitsvermeidung, Schwangerschaftsvermeidung oder dann eben Schwangerschaft verstehen. Also sowas wie Embryo, Fötus, Befruchtung oder vielleicht noch Zyklus. Aber es geht nicht um Lust. So. Und wenn du 14 bist und gerade deine Sexualität entdeckst und deinen Körper entdeckst, dann interessiert dich halt der Lustpart. Ja. So. Und dass Jugendliche aus Pornos alles über Lust lernen sollen, dazu sind die einfach nicht gemacht. So. Also da wünsche ich mir einfach ja, eine Bildungsrevolution, also wirklich eine queer-inklusive, lustfreundliche, umfassende sexuelle Bildung, damit Pornos diesen Job nicht mehr übernehmen müssen.
Was auch verständlich ist, aber du besonders als Bildungsbeauftragte, dir werden ja Steine in den Weg gelegt. Ich meine, aus der Politik hast du, es war 2019, von Beatrix Storch, du hast ja an der FU Berlin ein Pro-Seminar angekündigt. Und dir wurde vorgeworfen, dass auf der Welt die Chinesen hunderte Millionen Ingenieure oder Programmierer haben und das weitergetrieben wird. Und dann in Deutschland wurde despektierlich von dir gesprochen, sind wir hier gerade bei der Pornografie, aber nicht nur in der Politik, sondern auch damals bei deiner Promotionsarbeit wurdest du ja auch gefragt, bist du dir denn sicher, Madita, dass du das machen möchtest? Weil du eben auf Gegenwind stoßen wirst und vielleicht deine Kredibilität darunter leiden kann. Wie gehst du denn damit um? Weil du bist jetzt in der Öffentlichkeit, sogar dass du in die USA eingeladen wirst. Du bist bei CBS etc., was ja auch sehr große Plattformen sind. Was heißt, dir wird ja schon der Respekt gezollt, aber ich kann mir schlecht vorstellen, dass dir immer positiv begegnet wird. Besonders auch noch als Frau wirst du wahrscheinlich nochmal darüber sexualisieren, was das Geschlecht, dem ich entspringe, leider sehr gerne macht. Aber was macht das denn mit dir und wie gehst du denn damit um? Vielleicht auch für andere, die einen ähnlichen Weg wie du einschlagen wollen.
Es war ein totaler Lernprozess für mich. Also ich bin da echt unverhofft, sage ich mal, reingerutscht. Also es war nie mein Plan, irgendwie weder so in der Öffentlichkeit zu stehen, noch so, also ich bin keine Person, die gerne aneckt. Ich sage immer, ich bin scharf von meiner Persönlichkeit. Ich bin sehr harmoniebedürftig und so eigentlich eher so ein, ja, weiß ich nicht, so ein Mitläufer-Typ, würde ich sagen. Mhm, und auf einmal finde ich mich in dieser, also es ist nicht so, dass ich so eine grundlegend aufmüpfige Revoluzer Person bin, die immer dagegen und immer laut und immer Krawall und Provokation und so, das entspricht überhaupt nicht meiner Persönlichkeit, deswegen ist das alles herausfordernd für mich. Verschiedene Dinge, also ein Aspekt ist wirklich, sich einfach dran zu gewöhnen, also so traurig das ist, aber es ist wirklich irgendwann nimmt man es nicht mehr so stark wahr, wenn einen wieder jemand beschimpft oder man kann irgendwie schneller einordnen, aus welcher Ecke kommt das gerade. Also ich habe so verschiedene Gruppen, es gibt die rechten Gruppen, AfD etc., aber eben auch feministische Gruppen, die mich anfeinden, also jetzt auch in den letzten Tagen wieder, die mir vorwerfen, die mich als Verräterin bezeichnen, als Patriarchatshure, als Pornoprofiteurin, als was weiß ich, was mir da alles schon an den Kopf geworfen ist, unter einem feministischen Deckmantel, was mir natürlich besonders wehtut, wenn ich so aus meiner eigenen Bewegung heraus beschimpft werde. Aber auch da habe ich einfach irgendwann verstanden, das ist halt nicht meine Bewegung. Also auch die feministische Bewegung hat viele Stränge und nicht alle gehören eben zu mir und ich nicht zu ihnen. Und wie immer, also mir hilft der Analysemodus immer und der hat mir auch dabei geholfen. Also einen Schritt zurückgehen, mich selbst als Forschungsobjekt angucken und denken, was passiert hier gerade, von wo kommt da irgendwie der Hass, warum, was wird da gerade auf dich projiziert, welche Ängste stecken dahinter. Das hat mir geholfen. Mir hilft immer Humor. Also einfach manchmal, es ist auf irgendeiner Ebene, es ist manchmal so lächerlich,
ja,
dass es dann einfach hilft, einmal drüber zu lachen, vielleicht auch das mit jemandem zu teilen. Und als das damals so extrem war, mit meinem Shitstorm, habe ich mich an die Organisation Hate Aid gewandt. Das war für mich total hilfreich. Auch einfach, dass irgendjemand dir sagt, ja, das ist nicht okay, was dir da passiert, das ist gegen das Gesetz, das ist psychisch belastend, also dass auch einfach mal jemand fragt, meinst du, du brauchst therapeutische Unterstützung, so hatte ich sowieso schon und finde ich sowieso, kann ich immer nur, ich bin die größte Therapie-Promoterin, die es gibt, also wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, tut es. Aber auch das, also es einfach ernst zu nehmen, so nicht ohne Grund wird von digitaler Gewalt gesprochen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das bis zu dem Moment, wo ich selbst erlebt habe, nicht ausreichend ernst genommen habe und dass ich es auch nicht hundertprozentig nachvollziehen konnte. Und genauso die Menschen um mich herum, zu deren eigener Erfahrung das nicht gehört, es eben auch nicht zu 100% nachvollziehen konnten. Und deswegen fühlt man sich dann schon allein, wenn Leute dann sagen, ja, lösch doch die App oder mach doch einfach das Handy aus oder so. Es geht einfach nicht. Also damit ist das Problem einfach nicht gelöst. Und ja, deswegen sich austauschen mit Leuten, die das irgendwie auch erlebt haben. Und ansonsten, also ich hatte so einen Zettel an der Wand hängen und den habe ich jetzt quasi verinnerlicht, auf dem stand, du bist nur Projektionsfläche. So. Und das muss man sich echt immer wieder sagen, so, das hat nichts mit dir als Mensch zu tun. Und ich glaube, dass ich da auch zunehmend so ein bisschen eine, also Abspaltung wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr hart ausgedrückt, aber es gibt halt mich als öffentliche Persona und es gibt halt mich als Mensch. So, und zu verstehen, sowohl die Liebe, also das ist ja auch manchmal schwer, wenn du dann so Fans hast, ne? Das ist ja auch super irritierend, damit umzugehen. Also auch das Positive ist was, was man erstmal lernen muss. Und das hat ja auch nichts mit mir als Mensch zu tun. Also so, die sind ja auch Fan von dem, was ich da in der Öffentlichkeit entwerfe. Und einfach zu verstehen, dass sowohl Fans als auch Hater eben zu dieser öffentlichen gewissermaßen Kunstfigur gehören und nicht zu mir als Mensch. Das muss man sich immer wieder bewusst machen. Und dann geht's. Auf jeden Fall nicht zu viel Zeit investieren. Also ich habe zu lange irgendwie dann auf Sachen geantwortet oder ja, mich damit beschäftigt. Das ist einfach verschenkte Lebenszeit. Also wirklich dem so wenig Aufmerksamkeit wie möglich schenken, wenn es Leuten wirklich nur darum geht, zu beleidigen. Und nicht irgendwie um den Dialog, wenn jemand wirklich nicht zuhören, nicht lernen möchte, also dann lohnt sich's einfach nicht.
Wir sagen gerne dazu auch in meinem Bekanntschafts- und Freundeskreis, invest in a business that pays you. Grunde genommen, investiere in ein Business, das für dich lukrativ ist und sich mit den Meinungen anderer, mit sich selbst als Projektionsfläche auseinanderzusetzen, ist eine sehr schlechte Bezahlung. Und eine sehr schlechte Lohnarbeit. Die Miete kann davon nicht bezahlt werden. Und deswegen minimal Zeit investieren, wieder auch Ressourcen. Aber leider ist es nicht so einfach, weil wir auch ein Ego haben und auch gekränkt sein können. Aber wenn möglich, wie du gesagt hast, sich davon zu trennen. Und ich finde das auch interessant, wie viel positive Notorität du erhältst, wie auch negative, dass du sogar bei deutschen Aufsichtsbehörden da bist und hier mit Jugendschutzbeamten zusammenarbeiten musst, damit du eben nicht geblacklistet wirst durch Begriffe, die da sind. Und dann ist halt immer die Frage, ich verstehe die logische Schlussfolgerung nicht. Man möchte eine neue deutsche quasi Elite an gebildeten jungen deutschen Menschen, die sollen aus der Luft kommen, vom Storch gebracht werden. Aber das ganze Prozedere dahin, das sollen sie, man weiß nicht, woher lernen.
Ja, und, dann, und am besten haben sie auch keine Meinung.
Das ist genau das Ding. Und auch aus deinen vermeintlichen Kreisen und den feministischen Kreisen, und du gemeint hast, es gibt Strenge, wurde ja auch was vorgeworfen. Und was mich überrascht hat, war auch die kognitive Dissonanz oder auch Diskrepanz in der Meinung zu sehen von Personen wie zum Beispiel Audre Lorde, die ja in I'm Your Sister Collection and Unpublished Writings in 1985 sagte, dass zum Beispiel Sadomasochismus ein Unterschreiben des Patriarchats wäre. Dass diese Erniedrigung, wenn es da anfängt, es einfach nur noch weitergetrieben wird und dann wir wieder in der Position sind, dass, also jetzt aus Raumperspektive beschrieben, dass wir diese ganzen Strukturen fortführen. Und das war für mich dann so, aber wenn es doch selbstermächtigend entschieden wurde, was ist denn das Problem? Und noch weitere Personen, Andy Schwarz, die ja heute von den heutigen Talking Heads vom Feminismus auch kritisiert wird, damals Pioniersarbeit geleistet hat, die ja auch meinte, dass wir dann eben diese negativen Behaftungen weiter reproduzieren, indem wir uns eben solche Pornos geben. Wie glaubst du, kommt man denn zu diesen Schlussfolgerungen, dass man einerseits fortschrittlich wie möglich sein möchte und von der Befreiung von den Geschlechtern spricht, aber auf der anderen Seite, wenn dann eben diese Geschlechter sich für etwas entscheiden, was nicht ins Weltbild passt, es auf einmal dann zum Bruch kommt, dann denke ich mir, dann wollt ihr keine Freiheit, sondern ihr wollt, wie kann man das sagen, ihr wollt Angestellte im Feminismus, ja. Die, sagen, nennen wir mal Pornos oder BDSM als Urlaub, die am besten keinen Urlaub nehmen und die ganze Zeit eurer Ideologie verschrieben sind. Aber wenn die das sagen, dann werden sie geschämt und dann sagt man, ja, hast du denn schon deine Aufgaben erledigt, nämlich meinen Feminismus weiterzutragen.
Oh, das hast du so schön gesagt, danke. Total. Und also das entscheidende Wort, was du eigentlich gerade genannt hast, ist Ideologie oder auch Dogma. Also dass dann halt das eine Dogma durch das andere Dogma ersetzt wird und es eben nicht um Freiheit geht, sondern um, das ist meine Ideologie, das habe ich jetzt als feministisch bezeichnet und zum Beispiel Kopftuch tragen gehört nicht dazu, deswegen keine Freiheit, wenn es darum geht, Pornos gucken gehört auch nicht dazu, Pornos drehen sowieso nicht. Die Frage, warum das so ist und wo es herkommt, ich kann es dir nicht beantworten, wirklich, und ich verzweifle manchmal richtig dran, weil es wirklich Menschen gibt, wo ich so denke, wir sind uns irgendwie in allem einig, weißt du? Also es ist irgendwie so, wir kommen aus einem ähnlichen Milieu, wir wählen die gleiche Partei, so, wir folgen den gleichen Leuten, weißt du, so, wir sind total irgendwie in einer Bubble. Und dann ist da aber so eine absolute gegensätzliche Sichtweise drauf und die ist dann auch so verhärtet. Ich meine, auch von meiner Seite muss ich auch ehrlich sagen, also wenn jemand irgendwie so totalen Anti-Porno-Content, sexarbeitsfeindlichen Content teilt, ist für mich auch so, dass ich dann, es echt schwer für mich, dann jemanden noch ernst zu nehmen als, ja, sag ich mal, also auf einer intellektuellen Ebene jemanden noch ernst zu nehmen und dann quasi andere Gedanken noch zu schätzen. Ich kann es dir nicht sagen, das ist echt manchmal, als würde so eine Sicherung durchbrennen. Also das muss irgendeinen irrationalen Anteil haben. Ich kann es dir nicht sagen, wirklich nicht. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf, weil dann könnte ich vielleicht auch daran arbeiten, ja. Es zu verändern, weil es ist wirklich, es macht mich wirklich traurig und wütend. Ist auch was, wo ich so ein bisschen aufgegeben habe, aber so ein, zwei Jahre lang war das echt was, was mich schlaflose Nächte gekostet hat, dass ich dachte, wie kann das sein? Und auch so eine Person wie Alice Schwarzer, ich meine, ich halte es oder ich hielt sie für eine intelligente Frau. Also es ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie denke, da fehlt ihr eine analytische Ebene oder da fehlt ihr Bildung oder sonst irgendwas, sondern ich denke, sie hat alle Tools, um das irgendwie anders zu erfassen, aber sie tut's nicht. Und ich kann es dir wirklich nicht sagen. Also mein Eindruck ist, dass die eigene, also die anekdotische Evidenz aus sich selbst gezogen sozusagen, eine sehr große Rolle spielt. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel nicht bestimmte Fetische teile, ne, oder wo ich mir für mich nicht vorstellen kann, bestimmten Lebensentwurf zu folgen etc., ich quasi es nicht hinkriege, das empathisch anderen zuzugestehen. Aber auch das ist ja irgendwie ziemlich traurig. Ja. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich finde es nur so schade, weil also ich frage mich wirklich, wo wir heute in dieser Porno-Debatte wären, wenn Alice Schwarzer, und ich sag mal, in den USA gibt es, sie hat ja vieles aus den USA übernommen, also so die Pendants dort, Catherine McKinnon, heutzutage Stimmen wie Gayle Dines, so wenn die einen anderen Weg eingeschlagen hätten, frage ich mich, wo wir heute vielleicht schon sein könnten. Mhm. So, weil auch Alice Schwarzers Thesen, die sind immer noch super präsent so im kollektiven Bewusstsein, im deutschen Diskurs,
ja.
Obwohl die halt größtenteils aus der Luft gegriffen waren und halt die angebrachte Kritik hat überhaupt keinen Raum gefunden, dadurch, dass sie so viel Platz eingenommen hat mit dem alle Pornos sind Gewalt gegen Frauen und Pornos gucken fördert Gewalt gegen Frauen und ja, das finde ich einfach so schade, weil es so kontraproduktiv am Ende war. Also man hätte da andere in meiner Wahrnehmung tatsächlich in feministischen Themen auf den Tisch bringen können und hätte diese Industrie von Anfang an, also wir hätten in den 70ern anfangen können, eine Pornoindustrie aufzubauen, die gleichberechtigter, transparenter etc. ist und könnten heute schon an einem ganz anderen Punkt sein. Also das will ich jetzt um Gottes Willen nicht ihr alleine in die Schuhe schieben, ja. Aber es ist einfach, ja, es ist schade und ich verstehe es nicht.
Da sind zwei Perspektiven, die reinkommen, besonders aus schwarzen und POC-Kreisen dazu. Ich nenne das gerne Social Activism Ascension, dass man durch sozialen Aktivismus aufsteigt und so ein Ego aufbaut, wenn man seine Identität so stark an die persönliche, an die öffentliche Persönlichkeit koppelt, von der wir vorher gesprochen haben, und es dann eben nicht mal akzeptieren kann, wenn man an Relevanz verliert. Dementsprechend haben wir dann auch, bezogen auf Pornos, hast du auch in deinem Buch gesprochen von der Zwei-Klassen-Pornogesellschaft. Bestimmte Stimmen haben größere Mitteilungsmöglichkeiten, auch im öffentlichen Diskurs. In dem Sinne ist halt Alice Schwarz halt eine der größten Größen, doppelt gemoppelt, aber das muss man so sagen, im Pornodiskurs und auch im Feminismus. Es ist leider so, wenn man das geschichtlich anschaut und wenn man Women of Color und schwarze Frauen heutzutage fragt oder Femmes, dann werden die sagen, der Feminismus hat angefangen für weiße, reiche Frauen. Das war der Ursprung. Die sein wollten wie weiße, reiche Männer. Und dann ging es zu weißen, armen Frauen und dann überhaupt zu Women of Color, auch reich, und dann wieder, es ging immer weiter runter. Natürlich sind die in den Debatten da nicht da. Natürlich ist es dann kompliziert, wenn die dann herkommen und sagen, ey, ich fühle mich nicht gesehen. Und man hat ja in dem Sinne, die Vorgängerinnen haben ja eine Arbeit geleistet, weil wir die ja nicht mehr diskreditieren. Es ist einfach nur so, alles kann optimiert werden. Die Art und Weise, wie wir vor 10 Jahren was gemacht haben, ist ja nicht mehr wie heute dieselbe Art und Weise. Aber da geht es halt darum, glaube ich, sein Ego auch in Zaum zu halten und zu sagen, ich bin auch, wie kann man das sagen, das ist temporär, meine Stimme etc. Es kann geupdatet werden, genauso wie in der Forschung es immer weitergeht. Und auch der Aktivismus ist ein Stück weit eine Forschung, weil das der Aspekt davon kombiniert, um dann eben etwas voranzutreiben oder eine Änderung weiterzubringen. Man kann nicht alleine die ganzen Antworten haben. Und ich glaube, da ist einer der größten Probleme allgemein in öffentlichen Diskursen und Debatten. Dieses, ich habe das gemacht. Nee, du bist inspiriert von sehr vielen Personen und deine Inspiration kann irgendwann mal einfach outdated sein. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und da fragt man sich halt, was würdest du sagen, brauchen wir eigentlich gesellschaftlich? Also erstmal bei der Einzelperson, was müssen wir denn machen, um eben den Diskurs oder die Debatten um Pornos zugänglicher zu machen, wie auch gesünder, also weniger wertend, sondern mehr mit, das ist eine andere Perspektive, ich teile sie nicht, aber wir können koexistieren.
Ja, also ich sag mal, das Allheilmittel für den Pornodiskurs habe ich auch nicht, aber ich glaube, er muss vor allen Dingen stattfinden und ambivalenter werden. Also dieses ewige Schwarz-Weiß-Denken ist halt auch einfach ein Problem. Also es ist weder das Medium, das uns alle emanzipiert und befreit und empowert, noch ist es das, was uns alle unterdrückt und verkorkst. So. Also dass wir wirklich auch verstehen, der entscheidende Punkt ist das Individuum. So, es kommt ja darauf an, auf welchen Menschen diese Inhalte treffen, was wir dahin mitbringen, wie wir die verarbeiten können, welche Medienkompetenz, welche Persönlichkeitsstruktur etc. etc. Und dass es eben auch nicht den Porno gibt. Also es ist ein super vielfältiger Markt, es ist ein vielfältiges Medium. das kann so viel Verschiedenes sein und so viel Verschiedenes mit uns machen. Und das ist eigentlich das, was ich mir vor allen Dingen wünsche, dass wir diese Vielfalt, Ambivalenz, dass wir das anerkennen. Und das gilt privat wie gesellschaftlich. Und ich würde sagen, privat ist die Schnittstelle vor allen Dingen oder der knackende Punkt die Selbstreflexion. Also, dass wir anfangen, uns selbst zu hinterfragen, uns zu überlegen, warum erregt mich das, warum ekelt mich das, warum habe ich da so eine starke Abwertung, seien es die rassistischen Fantasien, von denen wir gerade gesprochen haben, seien es die Fantasien, die vielleicht gegen mich, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf erniedrigende Inhalte oder so stehe, ne, dann finde ich es eben wichtig, dass wir uns einmal fragen, warum ist das so, wie sehr übertrage ich das auf den Alltag? Will ich auch in der Realität schlecht behandelt werden oder ist das was, was ich nur dort reizvoll finde, aber in meinem Alltag habe ich irgendwie ein gesundes Selbstwertgefühl und versuche mich mit Menschen zu umgeben, die mich respektieren, mhm. Weißt du, also das wären so die, sag ich mal, therapeutischen Ansätze, die man sich dazu fragen sollte. Und gesellschaftlich gibt es für mich eigentlich, ja, 2 bis 3 wichtige Sachen. Das Allerwichtigste ist die Bildung, also dieses Thema einfach anzuerkennen als etwas, was an Schulen gehört, was ins Curriculum gehört, sexuelle Bildung, aber eben auch wirklich Pornokompetenz zu vermitteln, dieses Thema ernst zu nehmen und zwar nicht nur panikgetrieben und durch Verbote, sondern eben auch so wertfrei, dass eben möglich ist. Und tatsächlich finde ich auch, dass die Gesetzgebung überarbeitet werden muss, weil die eben auch Grund für diese Abspaltung häufig ist. Also wenn ich bestimmte Zahlungsdienstleister nicht nutzen kann, wenn ich von sozialen Medien gelöscht werde etc. etc., dann trägt das nicht dazu bei, diese Industrie transparenter zu machen. Also je mehr wir die Pornobranche ins, was ist der Übergrund, also aus dem Underground, das heißt ja immer aus der Schmuddelecke, diese Formulierung kann ich nicht mehr hören, ja. Aber es ist trotzdem das, was ich meine, also je mehr wir die ins Licht drücken, desto besser können wir sie auch regulieren, desto besser können wir die guten Player irgendwie unterstützen, die schlechten aussortieren und dazu stehen eben auch zum Teil die Gesetze im Weg, auch sowas, dass es keine Filmförderung geben darf, also da müssen einfach Dinge nochmal überdacht und überarbeitet werden, damit wir auch im öffentlichen Diskurs nicht permanent von Straftaten sprechen, im gleichen Atemzug mit irgendwie einer einvernehmlichen Erwachsenenpraxis und einem Unterhaltungsmedium. So. Also ich wünsche mir wirklich, dass wir darüber sprechen können, wie über ein Filmgenre, wie über einen Horrorfilm oder eine Komödie. Weil einfach, ja, dieser Panikdiskurs total unproduktiv ist. Auch für die tatsächlichen Probleme und die tatsächlichen Herausforderungen, damit ist der einfach nicht wirksam.
Das heißt, wir müssen uns auch mehr zutrauen, also auch den Pornokonsumierenden, dass sie das auch selbst einschätzen können. Weil bei der Zigarette klappt es ja auch. Klar, es gibt abschreckende Bilder etc. und Erklärungen, aber bei Pornos sollte nicht der Schlussstrich gezogen werden. Und jetzt auch aus der Perspektive von Medienschaffenden, bei mir aus dem Journalismus, will ich auch sagen, nicht einfach blind öffentlichen Diskursen zu folgen, weil Leute denken oft, Journalismus wäre objektiv, ist es nicht, es ist ein Anspruch, sondern da passt sich ja auch der Gesellschaft an und der Meinung. Aber auch wenn die Gesellschaft komplett gegen Pornos sein sollte, sollte man trotzdem das mit dieser Ambivalenz, die du sehr schön und sehr oft erwähnt hast, betrachtet werden können, zu sagen, das haben die Forschungen gezeigt und das haben sie Positives gezeigt und das Negatives und dann könnt ihr euch selbst die Meinung bilden. Aber wenn es von vorne hin schon verteufelt wird, dann ist der Boden oder das Fundament, auf dem da die ganze Diskussion aufbaut, morbide bzw. vergiftet und dann können wir eben nur, kann das sagen, in den Pornofieber kommen und damit meine ich keinen positiven, sondern einen negativen.
Ja. Yeah.
Aber wenn wir da einen sachlichen Zugang hinbekommen und das aus der Versenkung rausholen oder wie du schon gesagt hast, im Untergrund, dann könnten wir auch mehr damit arbeiten. Dann wäre das nicht ein Überraschungsmoment bei Jugendlichen oder eine Mutprobe, sondern es wäre etwas, wir können uns dazu treffen und das anschauen und verstehen, warum. Und ich glaube, es würde auch jungen Leuten, Männern untereinander auch helfen, sich gegenseitig zu erkunden oder sich Fragen zu stellen. Und das sich nicht mit sich selbst zu vereinbaren, um vielleicht auch jungen Frauen und Femmen das zu machen. Also ich sehe da sehr viel ungenutztes Potenzial. Und nur weil wir das verbieten, wird die Unterhaltung, die Konversation um Sex ja nicht aufhören. Die wird ja immer weitergehen, weil das immer ein Thema wird. Frauen werden sexistisch angemacht, Männer werden als triebgesteuert gesehen. Wenn wir diesen Aspekt hier, wo wir fast alle drauf sind, mehr als wir, glaube ich, denken, unterdrücken und unterbinden, dann werden Leute andere Wege finden. Die werden all die illegalen Seiten finden. Es wird weiter mit der Scham sein. Und dann kommt es eben dann zu dem, wovor Leute dann Angst haben, dass Leute dann Sachen vielleicht ausprobieren, aber ohne das anderweitig irgendwie gesund hinbekommen zu haben, mit einem gesunden Zugang, würde ich sagen, oder einem Zugang der Einvernehmlichkeit.
Ja, absolut. Also das ungenutzte Potenzial finde ich ein schönes und wichtiges Stichwort. Daran sollten wir uns irgendwie festhalten. Also anstatt an den irrationalen Ängsten lieber auf die ungenutzten Potenziale gucken und uns halt bewusst machen, dass Porno einfach ein Fenster sein kann in viele Themen, die sowieso da sind und vor denen wir auch die Augen verschließen, die uns dann eben aus dem Porno sehr direkt angucken und wir damit konfrontiert werden. Und anstatt davor wegzurennen, ganz genau hinzugucken und uns eben zu trauen, diesen unangenehmen Fragen nachzugehen.
Wie Window Shopping, was 50 Cent oft sagt. Ja, wir können die im Schaufenster angucken. Das heißt nicht, dass wir es konsumieren, das uns zu einer Kaufsucht irgendwie beeinflussen kann, weil das ist ja auch nur ein Begriff, aber es ist ein Thema für anderes Mal, dass man direkt Sucht unterstellt, ohne Basis. Ich glaube, dass die interessiert sind, und das werden viele sein, nach den ganzen Analysen, die du uns hier präsentiert hast, dein Buch zu lesen. Heute ist ja die Veröffentlichung, also wenn es hört, dann natürlich nicht mehr. Dein Buchtitel Porno, eine unverschämte Analyse, könnt ihr gerne über den Link dann in der Bio bestellen, lesen. Ich weiß nicht, wir haben dein Instagram, da gibt es Möglichkeiten, deine Beiträge zu sehen. Du veröffentlichst viel dazu, viele Interviews. Ich habe sehr viel durch dein Buch auch lesen können und lernen können. Durch die, nicht nur die Geschichte, sondern auch den wissenschaftlichen Aspekt oder die wissenschaftlichen Aspekte, die da mitschwingen, die mir so nicht bewusst waren, und das in ein größeres, einheitliches Bild einzuordnen. Was mir auch hilft, in Gespräch zum Beispiel mit meinen kleineren Geschwistern oder mit Freunden, Bekannten, auch mit Eltern, auf einer anderen Ebene zu diskutieren, dass halt dieser Aberglauben oder diese, wie kann man sagen, diese Volksweisheiten widerlegt werden können. Wo gesagt werden kann, was du da sagst, stimmt einfach nicht. Das sind die Fakten. Wenn du offen bist, können wir darüber diskutieren. Und das war selbst für mich auch mit dem Sprechen mit dir nochmal außerhalb meiner Komfortzone, muss ich ehrlich sagen, vom Thema her. Aber es war doch sehr angenehm. Und so ging es mir auch beim Buchlesen. Ich hatte das Gefühl, du führst eine Person an der Hand und mit der Frage, möchtest du denn mehr lernen? Und dann, wenn man bereit ist und offen, dann liest man da weiter und kann da sehr viel mitnehmen. Und deswegen danke ich dir nicht nur für deine Zeit, sondern auch für deine Worte, für dein Schaffen und auch für deine Widerständigkeit als Schaf, wie du dich bezeichnet hast, dann auch mal durch das, was du machst, dich in die Wolle zu bekommen mit Leuten, die das anders sehen.
In die Schafswolle. Ich danke dir, das hast du schön gesagt. Dankeschön. Freut mich.
In dem Sinne, allen noch eine schöne Woche. Uns würde es natürlich freuen, wenn ihr nicht nur das Buch kauft, konsumiert, sondern auch uns eine Bewertung da lässt oder Like, kommentiert, dass wir den Diskurs vorantreiben können. Und ich verabschiede mich von euch. Es waren ich, Alma Karel und Madita hier.
Ciao.
Ciao.